This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Auf einem Butterbier, eurem Harry Potter Podcast. Und direkt zu Beginn möchten wir uns gerne bei jemandem bedanken, nicht wahr, Nadine?
Ja, und zwar möchten wir uns bei Desiree bedanken. Desiree hört uns schon eine ganze Weile, also manchmal kennt man ja die Namen auch einfach, ne? Das ist ganz, ganz witzig. Ja, vielen Dank, dass du dich jetzt noch entschlossen hast, ein Abo abzuschließen, obwohl du uns ja auch schon so lange hörst. Das ist richtig cool. Also vielen, vielen lieben Dank, Desiree.
Was heißt denn hier obwohl? Also
ja, nein, also ich meine, sie hört uns ja jetzt schon wirklich eine ganze Zeit und dann muss ja trotzdem jetzt irgendwann der Gedanke gekommen sein, oh krass, was mache ich jetzt?
Also ich dachte, du meintest so nach dem Motto, naja, du hast uns ja jetzt lange zugehört und trotzdem.
Jetzt wird's auch mal Zeit.
Nee, also, auch gar nicht so, sondern mehr so. Nach all diesen Stunden, die du uns jetzt zugehört hast, dachtest du, oh, dem möchtest du Geld geben? Naja, wenn du meinst.
Wenn dir das an Qualität hier reicht, was wir dir bieten, du, weiß jetzt nicht. Ja. Nee, sondern ich find's richtig krass. Also vielen Dank, dass du das machst. Hoffentlich macht's dir auch weiter noch Spaß, weil ich vermute, dass es dir Spaß macht, uns zuzuhören, sonst würdest du uns wahrscheinlich nicht unterstützen. Ich glaube, das war das weirdeste Danke, was wir jemals jemandem gegeben haben. Aber Desiree kennt uns ja, also ich denke, es ist okay.
Ich glaube auch. Ja, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite aus. Und dann würde ich sagen, haben wir gar nicht mehr so viel anderes, beziehungsweise nichts mehr und können direkt in das 27. Kapitel hier vom Halbblutprinzen reinstarten. Der vom Blitz getroffene Turm heißt das ganze Jahr. Und Trelawney hat es ja schon so ein bisschen angekündigt. Ein großes Unheil scheint uns hier zu erwarten. Und dann wollen wir mal direkt reingehen und gucken, was uns da denn genau erwartet.
Ja, und ich bin wirklich ganz gespannt, was du so sagen wirst. Ich finde es ein richtig krasses Kapitel, also wirklich krass. Wenn man so zurückdenkt, auch, ich sag mal, ans erste oder ans zweite Buch, das sind ja völlig andere Stimmungen, die dann da aufkommen. Also auch in den heftigen Kapiteln von den ersten Büchern, ich finde, das ist gar kein Vergleich.
Ja, man wächst mit den Büchern, ne? Also das merkt man schon hier recht deutlich, dass es auch einfach von der Thematik her schon mal ein ganz anderer Schnack ist und auch ganz andere Emotionen hier hervorholen soll. Und das tut es auch ganz gut, finde ich.
Ja, und ich finde auch ein ganz anderes Verhältnis zu Gut und Böse. Aber ich glaube, das möchte ich später noch ein bisschen ausführen. Wir starten ja damit, dass Harry Dumbledore nimmt und es ja schafft, sie beide zurück zu apparieren. Und er hat das ja bisher, glaube ich, nur einmal innerhalb von so einem kleinen Reifen oder sowas geschafft. Ist, glaube ich, ein bisschen überrascht. Oder wir sind wahrscheinlich alle etwas überrascht. Aber ich glaube, das liegt einfach so am Adrenalin. Dass es dann halt plötzlich einfach klappt, weil du durch Adrenalin plötzlich voll fokussiert bist und ganz aufgepeitscht und so. Also, ja.
Ja, doch. Ja. Also erstmal hier schon mal eine gute Leistung vom kleinen Harry. Aber nichtsdestotrotz bleibt es ja immer noch so, dass Dumbledore immer ja einfach sehr, sehr schwach ist und sich nicht so richtig auf dem Bein halten kann. Und kurz hat er ja auch, also Harry, das Gefühl, dass sein, ja, noch nicht ganz so gutes Apparieren vielleicht Grund dafür sei, dass er jetzt hier so zusammenbricht. Aber da merkt er schon recht schnell, nee, nee, das ist hier immer noch wegen des Trankes der Fall. Und da will er jetzt natürlich auch sofort Poppy holen, weil das ist ja die Person in Harrys Augen, die hier am besten geeignet wäre, Dumbledore auf die Beine zu helfen. Aber Dumbledore sagt auch direkt zweimal ganz, ganz eindringlich, nee, nee, ich brauche jetzt hier den guten alten Snape, weil der kennt sich hier mit dieser schwarzmagischen Sache aus. Und,
ja, und auch
Poppy,
Zaubertränke und so
Zaubertränke,
ne?
Alles.
Mhm. Ja, ja, Harry möchte das dann ja auch machen. Und dann werden sie aber von hastigen Schritten unterbrochen. Und zwar kommt dann Madame Rosmerta um die Ecke und macht die beiden ganz aufgeregt darauf aufmerksam, dass da am Himmel das dunkle Mal prangt, also über der Schule. Offensichtlich ist etwas in der Schule passiert. Und man hat dann so ein bisschen das Gefühl, dass Dumbledore wieder mehr so zu sich kommt. Also
ja, auch Adrenalin, oder?
Die, genau. Mhm. Und ich glaube, Rosmerta bringt ihnen dann zwei Besen oder Harry Akio.
Harry zaubert sie her, genau.
Ja, genau.
Und dann geht's auch schon los. Und genau. Da hatte ich mir nämlich gedacht, so boah, das könnte jetzt natürlich auch eine Falle sein, so vom Wegen her, das Mal wird halt so auf, ja, über diesen Turm halt so aufgemacht und Dumbledore, der macht ja während des Fliegens jetzt hier so ein paar Zauberbanne weg, damit die da auch diese Grenze durchqueren können. Und ich hatte gedacht, dass das halt der Moment ist, an dem ganz viele Todesser an der Grenze quasi lauern und das dann nutzen, um rüberzugehen.
So als Schlupfloch oder so.
Genau, weil, also dass man quasi damit dort dahingehend das dich geführt hat, dass eben zu dem Zeitpunkt noch niemand da war und er macht das Tor auf für alle, um dann irgendwie den Angriff durchführen zu können. Das war so mein Gedanke, was hier der Plan sein könnte, weil zu diesem Zeitpunkt war mir ja klar, Hogwarts ist das sicherste, der sicherste Ort der Welt und niemals könnte ein Todesser da reinkommen, wenn nicht irgendwie durch jemanden, der den Fluch aufhebt.
Ja, es kommt ja ein bisschen anders.
Wer hätte es gedacht?
Aha. Harry macht sich auf jeden Fall ganz viele Gedanken um Ron und Hermine und Ginny und hofft einfach, dass sie diesen Trank genommen haben, dass es ihnen gut geht. Hoffentlich ja eigentlich, dass es allen gut geht, aber natürlich denkt er erstmal an seine liebsten Menschen dort und macht sich wahnsinnig viele Vorwürfe. Ja, sie sind alle sehr auf, oder Dumbledore und er sind natürlich sehr aufgewühlt, wobei Dumbledore auch schon ziemlich fokussiert ist. Und ja, Dumbledore geht es offensichtlich immer noch nicht wirklich gut. Er ist noch sehr kraftlos. Er möchte dann auch Harry losschicken, damit er dann jetzt tatsächlich Severus Snape holt. Und Harry möchte das auch machen und hört dann aber jemanden, der genau entgegengesetzt kommt. Also sie landen ja auf diesem Turm. Und ja. Harry hört dann, dass da jemand diesen da hochläuft und auf die Tür zuläuft. Und in dem Moment, in dem die Tür sich öffnet, merkt Harry, dass er nicht geschockt wird, sondern so ein Körperklammerfluch auferlegt bekommt. Und er hat ja den Tarnumhang über sich, deswegen wird er halt auch nicht gesehen und kann sich dann nicht mehr rühren. Und auch in dem Moment passiert es dann, dass Dumbledore entwaffnet wird. Und es taucht Draco Malfoy auf, von dem ja recht offensichtlich war, dass er irgendwas im Schilde geführt hat über das Schuljahr. Und jetzt erfahren wir eigentlich alles, was so passiert ist und was er sich so vorgenommen hat oder wie es ihm auch geht. Und das ganze Gespräch finde ich einfach richtig krass.
Irgendwie. Ist ein gutes Gespräch, ne? Also klar, die Art und Weise, wie Dumbledore jetzt erstmal hier Draco quasi die Bühne gibt und ihn erzählen lässt, wie er das denn jetzt im gesamten Schuljahr alles so hingekriegt hat. Das ist vielleicht ein bisschen zu lang, weil man hat ja schon irgendwann das Gefühl, Dumbledore möchte dann doch gerne auch Draco dazu bewegen, auf die gute Seite zu wechseln. Und ich finde, er hätte es auch schaffen können, hätte er ein bisschen früher angefangen. Und deswegen finde ich das ein bisschen schade tatsächlich, dass das erstmal Draco so lange erzählen darf. Aber es muss ja noch gar nichts heißen. Also es kann ja immer noch sein, dass Draco in ein paar Wochen sich immer noch an dieses sehr wichtige, vielleicht auch traumatische Ereignis oder Erlebnis erinnern wird und nochmal über seine Taten nachdenken wird und dann auch vielleicht seine Beweggründe und obwohl die Beweggründe kann er gar nicht so gut hinterfragen, aber vielleicht seine Einstellung zum Leben.
Insgesamt finde ich, ist er ja kein guter Mensch, weil er benimmt sich ja auch als Jugendlicher den anderen gegenüber ja auch wirklich nicht so gut und hat ja auch sehr schwierige Ansichten. So.
Ja, also es ist ein bisschen schwierig, finde ich, zu sagen, dass es kein guter Mensch ist. Ne?
Aber du weißt, was ich
die
meine.
Die Handlungen,
ne?
die er teilweise durchführt, die sind nicht so nett, vor allem nicht zu seinen Mitschülern.
Ja, er hat sehr schwierige menschliche Ansichten darüber auch, wer wertvoll ist und wer nicht. Und dieses ganze Schlammblutgedöns und so, das ist ja ganz, ganz, ganz schrecklich. Ne? Also er ist ja jetzt, nein, ich finde, er ist da kein guter Mensch. So. Und ich finde aber, dass, wie soll ich das sagen, also in den früheren Büchern vor allem ist so ein bisschen so dieses, wer ist gut und wer ist böse. Die bösen Menschen, die töten halt. So. Voldemort zum Beispiel ist halt ein böser Mensch, der bringt dann ja auch andere um. So. Und dann gibt es da einen Quirrell, der ja auch überhaupt gar kein Problem damit gehabt hätte, den 11-jährigen Harry jetzt dann umzubringen. So. Und dann haben wir jetzt aber einen Draco, der da gefühlt so ein bisschen mehr Facetten hat, weil er möchte, das merkt man ja, keinen Menschen umbringen. Und er hätte sich da auch, glaube ich, einfach rausgehalten aus diesem allen, aber er hat ja von Voldemort diese ganz klare Ansage, das ist halt jetzt dein Job und ansonsten tun wir deiner Familie was.
Nee, ansonsten bringen wir dich um.
Ja, das auch. Aber ich glaube, ging es da nicht auch um die Familie? Das
weiß ja, ich so ein bisschen geht es dann am Ende auch um die Familie. Aber die Hauptmotivation von Draco ist natürlich, das eigene Leben zu schützen. Und da wurde auch anscheinend klar die Ansage gemacht, wenn du es nicht schaffst, dann wirst du halt umgebracht. Mhm. Und ich glaube, das ist dann doch noch mal mehr Motivation, weil, also wir haben jetzt noch nicht so viel über das familiäre Zusammenleben der Malfoys irgendwie mitbekommen, aber ich hatte jetzt auch nicht so das Gefühl, als ob die sich jetzt alle super nahestehen. Also klar, ne, man möchte wahrscheinlich gerade als Kind dann schon, dass es den Eltern auch gut geht, aber ich hatte dann doch auch hier das Gefühl, dass vor allem eben das eigene Leben so die Hauptmotivation ist für Draco, hier an dem Tod von Dumbledore mitzuarbeiten beziehungsweise den zu erzwingen. Und also es hat natürlich nicht so richtig gut geklappt. Also es kommt jetzt hier auch offiziell heraus, dass er eben hinter diesem Anschlag beziehungsweise hinter diesem, ich weiß gerade gar nicht mehr, war das ein Medaillon oder Diadem oder so, was Katie Bell bekommen hat?
So eine Halskette war das.
Ja, und, genau.
Und das Getränk hier von Slughorn und so, das war er ja auch. Ich finde es halt so spannend, dass Draco eben so als auch zögerlich in dem Moment beschrieben wird. Und man da seinen inneren Zwiespalt mitbekommt. Und wir ja auch vorher schon mitbekommen haben, dass er ja dass er geweint hat, weil er so verzweifelt war und so.
Ja, dass er auch krank aussieht, ne? Also.
Und das finde ich halt deutlich komplexer als, das ist halt, da gibt es jetzt diesen einen Menschen und der ist halt einfach ein Arschloch und der hat einfach Freude daran, keine Ahnung, andere Leute umzubringen oder so. Deswegen.
Er ist menschlicher als die anderen. Ja, also, das ist. Genau. ja, ich finde, das ist eigentlich so der Hauptunterschied zwischen den ganzen anderen. Er ist natürlich auch ein Kind, ne? Mhm. Vielleicht auch noch nicht so abgestumpft, weil wenn du vor 12 Jahren schon mal irgendwie andauernd Leute umgebracht hast, weil du da in so einem Krieg mitgekämpft hast und generell ja auch viel mehr dahinter stehst als jetzt so ein Draco, der ja da mehr oder weniger auch reingeworfen wurde, so in dieses Haifischbecken, dann ist das vielleicht auch nochmal eine ganz andere Sache. Und er ist nun mal eben noch ein Kind, er ist ja 16, 17 Jahre alt und damit, also da, man kann sich ja selbst nochmal dran erinnern, wie das war mit 16 und 17, man hat sich ja überhaupt nicht erwachsen gefühlt, auch wenn man jetzt in der
Zauberer-Welt
mit 17 auch schon erwachsen sein soll. Aber hier merkt man, finde ich, relativ schnell, okay, da ist einfach, da ist eine gewisse Distanz noch zu diesen ganzen anderen Todessern. Mhm. Und auch wenn er jetzt dieses Mal ja anscheinend beschworen hat oder auch auf der Haut trägt oder so, dann ist das hier trotzdem noch mal was anderes.
Mhm. Ich habe mich mit 17 richtig krass erwachsen gefühlt. Aber war ich nicht. Nur weil man plötzlich irgendwie vielleicht einen geregelteren Tagesablauf hat oder so oder einen Nebenjob hat und dann über sein eigenes Geld verfügt oder so. Das waren ja so die Dinge, wo ich dann gedacht habe, boah, ich bin schon krass erwachsen. Ich kann jetzt auch länger draußen bleiben, bin schon richtig heftig erwachsen. War ich wirklich nicht erwachsen.
Naja. Nee.
Wir erfahren dann ja auch, dass eben Todesser im Schloss sind und ja, das... Ich weiß nicht, ob wir das da schon erfahren. Also sie liefern sich auf jeden Fall einen Kampf mit dem Orden des Phönix und irgendjemand ist tot von den Phönix-Leuten. Wir wissen halt nicht, wer. Und Dumbledore möchte dann natürlich auch wissen, wie Draco es denn jetzt geschafft hat, dass die Todesser eben ins Schloss gelangt sind. Und endlich, Stefan, jetzt kann ich alles auspacken.
Ja, oh pack Gott. Raus.
Ich warte seit dem zweiten Buch darauf, dass, ja, huh, also, pass auf. Okay, guck mal, es wird noch krasser. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe es mir aber wohl aufgeschrieben. In Band 2, da landet Harry ja aus Versehen in der Nocturngasse.
Ja.
Bei Bergen und Bergs. So. Und dann versteckt er sich ja. Und er versteckt sich in so einem Schrank.
Dem Verschwindekabinett.
Ja, er zieht halt die Tür nicht komplett zu. Ne?
Ah.
Ist ja so ein Stück auf. So. Aber er ist da drin. Pass auf. Das ist mir aufgefallen. Irgendwann, ich denke letztes Jahr, da war ich bei Tolkien zu Gast und habe über das Kapitel halt gesprochen. Und also ich habe das vorbereitet und dann habe ich dann erstmal dem Max geschrieben, oh mein Gott, ist dir das jemals aufgefallen? So, ne? Also es ist mir vorher einfach nicht aufgefallen und ich habe die Bücher ja 100-mal gelesen. Okay, das ist ja das Stück, was bei Bergen und Bergs. Borgen und Bergs. Ich werde diesen Laden einfach niemals vernünftig schnell aussprechen können. So, auf jeden Fall steht es in diesem schrecklichen Laden. So, dann, kleiner Zeitsprung, zweites Buch, ins Schloss. Harry, ganz schmutzig vom Quidditch, ist alles schlammig, kriegt richtig einen Arsch ab von Filch, der ja so einen kleinen Flipper kriegt, weil Harry halt da ganz viel Schlamm in dieses Schloss reinbringt. So. Harry spricht aber vorher mit dem fast kopflosen Nick und sie sind ja irgendwie Friends und so. Dann kommt Filch und nimmt ihn mit in sein Büro, damit er irgendwie eine Strafarbeit aufbekommt oder so. Und Nick denkt sich ja, aha, hier, Harry und ich, wir sind Friends, ich rette den. Und überredet dann Peeves, dass der irgendwie einen Klamauk macht und Peeves denkt sich so, ja, dann nehme ich jetzt hier dieses Verschwindekabinett, aha. Und lass es irgendwem irgendwie auf den Kopf fallen, saulustig halt. Naja. Turns out, dieses Verschwindekabinett ist ja jetzt kaputt. Aber es bleibt ja erst nochmal stehen. Bis zu Buch
5,
wo Fred und George ja den Slytherin-Kapitän nehmen und ihn dann da reinstecken, der ja monatelang dann einfach so hin und her wandelt.
Montague.
Ja, genau. Richtig creepy. Also, auch von Fred und George irgendwie. Es ist nicht so eine coole Aktion. Naja, auf jeden Fall wissen wir jetzt, aha, da ist eine Verbindung. So, aber es ist ja kaputt. Und dann irgendjemand hat halt dieses kaputte Verschwindekabinett dann wahrscheinlich in den Raum der Wünsche gepackt. So, keine Ahnung, weiß jetzt auch nicht wohin. Ich meine, so einen Raum gibt es gefühlt, naja, also in jedem privaten Zuhause oder so eine Schublade oder so. Und gefühlt auch bei jedem Arbeitgeber, bei dem ich bisher war, ja, weiß ich jetzt nicht wohin. Das packe ich mal in diesen Schrank oder in dieses Lager oder so. So. Ja, Stefan, jetzt bin ich ganz aufgeregt. Aber seit Jahren behalte ich das in mir drin. Diese Verflechtung. Und das ist das, da habe ich nämlich, als wir das Kapitel mit Peeves und dem fast kopflosen Nick und so im zweiten Buch besprochen haben, habe ich nämlich gesagt, und das ist, hier ist was. Und das ist mir erst relativ spät aufgefallen. Und ich kann es nicht verraten. Und da haben ja auch sau viele Leute immer geschrieben, hör, was ist es denn? Oder die haben geschrieben, ja, das ist mir auch mal bei einem Reread aufgefallen und so. Ja, wollte ich nur kurz erzählen.
Das ganz aufgeregt, jetzt, ganz außer Atem.
Okay. Aber ich finde es einfach krass befriedigend, dass ich das jetzt endlich erzählen kann. Und du musst hast sagen, du noch, oh wow, so lange ist oh, das wow. schon.
Nee, aber hast du noch mehr von solchen Sachen, die dir unter den Fingernägeln brennen? Oder war das jetzt so das Größte? Ja, das war es anscheinend.
Ja, ich glaube, das ist das Größte, also das ist so ein Detail, was sich halt am längsten durchzieht, glaube ich. Also es kommen hoffentlich, also du errätst ja auch irgendwie häufig Sachen, aber es kommen hoffentlich noch Dinge, die dich überraschen. So, aber ja. Hättest du das gewusst mit dem Verschwindekabinett, wenn ich es dir jetzt nicht erzählt hätte? Wehe, du sagst ja. Oh, Stefan grinst. Oh mein Gott, es ist ihm bewusst gewesen.
Ja, also ich habe ja in der Winterpause nochmal alles durchgehört und da ist dann jetzt so das auch nicht mehr. Also mit dem Kapitel dann heute hätte ich da, glaube ich, noch drauf geguckt, also wäre ich noch drauf gekommen.
Nee, ist ja
aber
es
ist natürlich eine unglaublich gute Leistung von dir, Nadine, das möchte ich jetzt hier gar nicht schmälern. Und ich freue mich, dass du dich so freust darüber.
Ja, okay, also und damit möchte ich die Folge von heute auch beenden.
Es tut mir leid.
Ich hätte mir besser ein 11-jähriges Kind gesucht, mit dem ich diesen Podcast gemacht hätte. Das wäre wenigstens überrascht gewesen.
Du so, das wäre ein bisschen befriedigender für dich, ne? Ja,
ja, aber vielleicht wäre das auch thematisch, also vielleicht hätten wir nicht manchmal so, so mit dem Kind wäre es thematisch, denke ich, etwas schwieriger teilweise gewesen. So.
Ja.
Ab und zu.
Ja, nee. Aber ist doch pfiffig von Draco, dass er das so geschafft hat und dass er da auch drauf gekommen ist und dass er das einfach ausprobiert hat. Und dann erfahren wir ja auch noch, dass Rosmerta eben unter dem Imperiusfluch stand und Draco quasi zugearbeitet hat.
Hast du das nicht auch erraten?
Ja.
Ja.
Vielleicht. Was ich aber ganz interessant fand, ist, dass er genauso wie die DA eben mit ihr über Münzen kommuniziert hat. Und an dem Moment dachte ich mir so, ey, Draco ist echt pfiffig unterwegs. Also klar, Hermine ist davon selbst so drauf gekommen und er hat in Anführungszeichen das jetzt hier nur nachgemacht. Aber trotzdem ist das ja immer noch eine großartige Leistung. Und alle anderen Kinder waren ja im letzten Buch unglaublich überrascht davon, dass Hermine das schon kann und dass die das einfach so hingekriegt hat. Und Draco hat das ja jetzt auch einfach so hingekriegt. Und das finde ich dann auch, muss man natürlich auch würdigen. Also Draco ist anscheinend gar nicht so schlecht in diesem ganzen magischen Zeug. Was vielleicht auch einfach mal ganz schön ist, dass man, auch wenn es nur so eine kleine Randerwähnung jetzt hier gerade ist, aber dass Draco anscheinend auch irgendwie magische Fähigkeiten hat, die außerordentlich sind.
Ja, und offensichtlich hat er sich ja auch einen guten Plan überlegt. Mhm. Also das mit dem Kabinett, das ist ja
ist
schon
eine gute
schlau.
Idee.
Ja, absolut. Und,
ist vielleicht auch ein bisschen letzter Strohhalm-mäßig, ne? Muss man vielleicht auch sagen. Aber hey, unter Druck entstehen Diamanten.
Ich glaube, das war ja seine Grundidee und die anderen Sachen waren ja so.
Ja? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das kann ich jetzt sehr, sehr schlecht einschätzen. Einfach weil man kriegt ja nicht so richtig mit, wie der ganze Prozess von Draco war und was der als erstes so richtig angefangen hat. Vielleicht hast du recht, vielleicht waren das andere alles nur ein paar Ablenkungen. Aber mal sehen.
Nichtsdestotrotz schon. Ganz
schon gut.
So. Ja. Und er hat das Teil ja auch repariert und er hat ja auch den Raum der Wünsche so richtig im Griff.
Wie meinst du das jetzt?
Ja, da konnte ja jetzt keiner rein. So.
Ja,
also er hat das ja alles schon.
War.
Ja. Ja.
Du musst, musst du dir dann nicht genau den gleichen Raum wünschen, dann kannst du auch rein.
Ja, wahrscheinlich. Und
Trelawney hat es ja auch geschafft. Also, ist ja jetzt nicht so, ich möchte nicht in, ich möchte alleine in einen Raum rein, wo niemand anderes drin ist. Mhm. Das war es ja nicht. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass Draco das Verschwindekabinett selbstständig da reingetan hat in den Raum. Nicht, dass das irgendjemand anderes da reingetan hat, sondern dass er gesagt hat, ich möchte hier etwas verstecken.
Mhm.
Und dann wusste er immer, in welchen Raum er gehen muss, quasi, um zu dem Verschwindekabinett zu gelangen. Ich hoffe, das wird auch zerstört übrigens. Also, da sind wir, das passiert ja jetzt in diesem Kapitel nicht, aber vielleicht im nächsten oder übernächsten, dass da vielleicht mal einer reingeht und sagt, naja, das machen wir jetzt nochmal ganz kaputt.
Ja, leichtes Sicherheitsrisiko. Aber das wissen wir nicht. Nee. Jetzt, Stefan.
Es war nur ein Wunsch.
Ja. Sie schnacken wirklich, wirklich, wirklich lange. Und dann gibt es auch diesen Moment, wo Malfoy eben erzählt, dass jemand tot ist. Und da wird das so beschrieben, dass seine Stimme eine Oktave höher rutscht. Also ich glaube, so Menschen ermorden und so ist irgendwie nicht so sein Ding.
Ja, ich würde jetzt auch eigentlich behaupten, dass das von sehr, sehr wenigen Leuten, Menschen, das Ding ist, andere Leute umzubringen. Hoffe ich auch. Aber, also, ja, ne? Das, da müssen wir ja jetzt nicht von ausgehen, dass da irgendwie in Hogwarts die ganzen Kinder da rumlaufen und sagen, ach, töten! Heute doch mal.
Ja. Ja. Dumbledore bietet Malfoy dann ja auch an, dass er ihn und seine Familie eben in Sicherheit bringt und sie beschützt werden und er das eben nicht machen muss. Und Malfoy sieht da wirklich gar keinen Ausweg. Also das merkt man. Er möchte es halt trotzdem nicht tun. Und Harry, also wir gucken ja so ein bisschen in Harrys Gedanken eben rein und es wird ja auch so beschrieben, naja, also klar, wenn er das hätte machen wollen, dann hätte er es ja jetzt auch schon getan. Weil einfacher als jetzt geht's ja nicht.
Ja, was das sagt ja auch Dumbledore, ne? Genau so. Und du hast es gerade schon so angesprochen, dass Draco das ja nicht so richtig möchte und Dumbledore ihm ja quasi auch die Hand hinhält und sagt, naja, also wir können dich und deine Familie schützen. Mhm. Und dann geht ja auch die Hand von Draco so ein bisschen runter, meint Harry zu sehen. Mhm. Und das ist dann auch der Moment, wo ich vorhin gedacht hatte, ey, mit ein bisschen mehr Zeit hätte er es geschafft. Er hätte halt einfach nicht Draco so viel reden lassen dürfen, sondern einfach mal ein bisschen vorher sagen müssen, ja, Cut hier an der Stelle. Jetzt müssen wir mal kurz seine Optionen durchgehen. Und dann hätte das, glaube ich, auch gut funktionieren können. Aber so werden sie natürlich jetzt von diesen ganzen anderen Todessern überrascht, die jetzt auch erstmal sehr freundlich von Dumbledore begrüßt werden. Und dann zeigt sich aber auch, dass der Werwolf Nerea Greyback dabei ist. Und da kippt dann so ein bisschen auch der freundlichere Ton von Dumbledore. Mhm. In dieser Lage und sagt, naja, also das finde ich jetzt dann doch irgendwie blöd. Und dann hat er ja auch in dieser Situation wieder so einen kleinen erzieherischen Touch und sagt dann so, naja, ich bin dann doch von Draco, von dir ein bisschen enttäuscht, dass du so jemanden mit dazugeholt hast. Mhm. Und da merkt man natürlich dann auch hier bei Draco, dass der das auch ganz, ganz uncool findet, dass der dabei ist, dass er sich auch vor dem gruselt und dass er vor allem den ja auch gar nicht anguckt und dann so sagt, nee, also ich will ja nicht, dass irgendwie meinen Mitschülern was passiert. Also man erkennt hier schon ziemlich ganz, oder man erkennt schon ziemlich gut hier, dass Draco eigentlich jetzt
da nicht
nur seine Mission erfüllen möchte und eigentlich gar nicht unbedingt jemandem jetzt hier wehtun will.
Und ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber irgendwie tut er mir auch leid.
Draco?
Ja.
Ja, natürlich. Also ich finde das ganze Kapitel, natürlich, also eigentlich das ganze Buch über kriegt man ja schon ganz gut raus, dass einfach Voldemort so einen großen Druck auf Draco aufbaut, dadurch, dass eben Draco stirbt, wenn er dann nicht ordentlich arbeitet oder so, dass man natürlich mit dem Mitleid hat. Also ich würde jetzt einfach mal unterstellen, dass wenn Voldemort jetzt hier nicht den Auftrag gegeben hätte, Draco dann nie von selbst irgendwie auf die Idee gekommen wäre.
Oh, ich bringe jetzt hier mal gefährliche Leute rein.
Ja, oder ich bringe Leute um. Also ich glaube, das hätte er nicht gemacht von sich aus. Und von daher hat man natürlich Mitleid mit dem, wenn der da irgendwie einfach benutzt wird von so jemandem wie Voldemort.
Ja, und ich finde vor allem, also dass es auch so gut beschrieben ist, also hier steht, habe ich nicht, hauchte Malfoy. Er sah Greyback nicht an. Er wollte ihm offenbar nicht einmal einen kurzen Blick zuwerfen. Ich wusste nicht, dass er kommen würde. Das ist so ein schwacher Moment. Also schwach im Sinne von, oder er zeigt da, dass er vielleicht auch Angst hat oder verletzlich ist. Das finde ich schon krass. Ja, weil, mein Gott, das sind halt wirklich Jugendliche, Schrägstrich Kinder.
Ja.
Ja, auch. Oh, das ist schon echt
übel. Ja, und Greyback ist natürlich wieder total eklig. Also ich finde das immer noch irgendwie, ich finde es zu eklig, ehrlich gesagt. Ich finde auch komischerweise Greyback ekliger als Voldemort. Aber das ist natürlich, aber das liegt da dran natürlich, dass das jetzt hier sehr krass mit diesen Emotionen arbeitet, ne? Weil Greyback ist natürlich nur auf Kinder eigentlich abgesehen hat. Und das ist schon einfach so, das, ja, das kitzelt nochmal so einen anderen Ekel.
Ja.
Und das ist, ja, weiß ich nicht. Ich finde das nicht die beste Entscheidung, diese Figur hier einzubauen, weil ich finde, das ist zu hart insgesamt. Also ich finde, bei Dumbledore, bei Voldemort hat man noch so ein bisschen dieses Abstraktere dabei.
Ja, so ein typischer Kunstbösewicht.
Ja, irgendwie. So, er möchte einfach die Weltherrschaft, er findet manche Menschen besser als andere, was natürlich auch sehr, sehr schwierig ist, keine Frage.
Das war so geil, wenn wir sowas sagen, ja, das ist schwierig oder schade,
ja,
oder nicht so gut.
Nee, ist natürlich sehr verachtenswert. So und bei Greyback ist es halt einfach wirklich, das geht so direkt auf die Emotion. Und das ist, es ist auf der einen Seite finde ich es zu einfach und auf der anderen Seite finde ich es auch einfach eklig, nicht angemessen für so ein Buch.
Ich glaube, das habe ich ja auf jeden Fall gelesen, als es rausgekommen ist.
Ja.
Wie alt war ich dann da?
Ja, kann auch sein, dass ich das als Erwachsener jetzt nochmal anders sehe, als man das als Kind sehen würde.
Weil als 14-Jährig, also ich war anscheinend 14 oder 15, als das rauskam, da habe ich, glaube ich, nicht so intensiv darüber nachgedacht, glaube ich.
Ich finde ja generell die beiden Bösewichte eigentlich nicht so doll. Ich finde beide zu einfach geschrieben.
Also jetzt sowohl den Greyback als auch Voldemort, oder wie meinst du mit beide Bösewichten?
Genau, die beiden. Ich finde, da benutzt man einfach zu viel, was man aus der echten Welt kennt und schreibt es so minimal um, dass man schon weiß, so auf was die Autorin da anspielt. Aber dann macht man da noch so einen magischen Touch rein und dann ist es ja was Neues. Aber es ist nicht und ich bin kein großer Fan. Ich finde, da sind zu große Parallelen zu realen Sachen und das, nee.
Und auch da muss ich gestehen, mit 14 habe ich das nicht gecheckt, ne, was die Parallele ist. Also, was ja eigentlich nicht für mich spricht, weil, also das Thema, das habe ich in der Schule nun ja wirklich durchgekaut, ne, also.
Ja, aber als Kind denkt man da, glaube ich, gar nicht so viel drüber nach, also.
Nee, ich glaube, ich habe viel dann über die Magie nachgedacht und über irgendwelche Rätsel, die da drin stecken und so.
Ja, ist ja auch gut, wenn man sich wenn man sich nicht die ganze Zeit an diesen Bösewichten aufhält, weil das zieht ja einen als Kind dann auch einfach nur runter. Dann ist ja schon gut, dass man irgendwie mehr so bei Harry ist und sagt, oh, guck mal, was er für tolle Abenteuer mit seinen Freunden erlebt. Und guck mal hier, oh, trimagisches Turnier, wow, coole Aufgabe, hey.
Und gefühlt ist ja dieses Ganze, es gibt halt irgendwo einen Bösewicht, der irgendwas Schlechtes will innerhalb dieses Schuljahres. So ein Nebengeplänkel, von dem man weiß, es wird in den letzten 5 Kapiteln aufgelöst. Und vorher ist es halt viel Schulalltag, ein bisschen Jungs und Mädels oder Unterricht oder auch andere nicht so schöne Themen. Also zum Beispiel diese Hetzkampagne gegen Harry im 5. Teil, die hat ja auch ganz viel Raum eingenommen. Also ich habe dann wenig über diese Träume nachgedacht beispielsweise und gedacht, was könnte das denn bedeuten? Weil irgendwie.
Ja, man überliest das dann schnell, ne?
Ja.
Dadurch, dass man ja auch weiterkommen möchte, gibt man sich ja auch gar nicht den Raum und die Zeit, um jetzt darüber nachzudenken und da irgendwelche Theorien oder so zu entwickeln.
Ja, und manchmal finde ich das schade. Manchmal wünschte ich mir, ich könnte Bücher auch einfach zum Beispiel kapitelweise lesen oder zwei Kapitel und sie dann halt auch einfach beiseite legen und das sacken lassen und mir Gedanken machen. Weil dann denke ich immer, ach, das, wenn Leute das so machen, die genießen das bestimmt mehr. Aber ich kann das nicht. Ich kann auch deswegen nicht so in einem Buchclub oder so mitmachen, weil ich kann das nicht. Ich kann da nicht aufhören. Ich muss dann einfach weiter durchziehen. Weiß nicht. Naja, weil ich weiß, auf unserem Discord zum Beispiel, da werden ja regelmäßig auch andere Bücher dann gelesen, also als so Buchclub. Und das allererste Mal habe ich mir dann auch das Buch besorgt und wollte das dann machen. Und dann hat mich das aber so gestresst, was bescheuert ist, dass ich gedacht habe, wenn das Buch gut ist, dann mache ich eh weiter. Und dann muss ich ja aber dann, wenn es dann wieder soweit ist, wieder das Kapitel wenigstens einmal kurz durchskippen, so, oder einmal eben so scannen, damit ich wieder so grob weiß, worum dieses Kapitel geht, und so, dann hab ich's gar nicht gemacht. Naja. Deswegen, ich könnte auch nicht dein Part haben. Das würde gar nicht funktionieren. Ich würde wahnsinnig werden. Ja, ist schon gut aufgeteilt so rum, ne? Aber wir sind jetzt im Turm und Draco zögert. Und dann kommen ja die anderen. Es sind ja dann, also Greyback ist ja da und
die beiden Geschwister und noch ein anderer großer Todesser. Und da gibt es viel Streit und irgendwie möchte gerne Greyback jetzt Dumbledore hier umbringen, aber dann sagt dann auch einer von den Todessern, nee, das macht hier Draco, wir haben Befehle. Also anscheinend wird jetzt auf diese Befehlskette sehr groß geachtet, nachdem Lucius Malfoy eben in Ungnade gefallen ist.
Würde ich auch.
Und da achtet man jetzt ganz, ganz gut darauf, dass die Befehle so ausgeführt werden, wie sie auch gekommen sind. Und dieser Streit hört erst auf, als Snape hinzukommt. Und da merkt man dann auch nochmal, was der eigentlich für eine Macht hat, anscheinend bei den Todessern, oder was für ein Ansehen der hat. Weil da ist dann direkt so, okay, nee, jetzt sind wir hier alle sehr ehrfürchtig. Und
wenn er kommt, dann halten wir uns ein bisschen selber mal zurück.
Ja, ich auch so ein Greyback, wo man ja schon das Gefühl hatte, der spielt nach seinen eigenen Regeln oder so. Ja. Aber bei so einem Snape ist er dann sehr, sehr klein mit Hut. Also das ist natürlich dann auch total interessant, den jetzt auch mal auf oder so kennenzulernen.
Ja, weil das bedeutet für mich also zwei Dinge. Erstens, er ist ja im Ansehen von Voldemort offensichtlich auch sehr weit oben, weil ansonsten würden die anderen sich ihm sicherlich auch nicht so unterordnen. Und zweitens glaube ich aber auch, und das wird ja in den Büchern, kommt das ja immer mal wieder vor, muss er wahnsinnig talentiert sein. Also ich glaube, er ist wirklich ein sehr, 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 sehr guter Zauberer. Also außerordentlich gut. Das finde ich irgendwie voll spannend. Ich möchte auf
einen. Der hat ja ein ganzes Buch in seiner Jugend geschrieben, ne? Als Halbblutprinz.
Also, hat ein bisschen gedauert. Wissen wir nicht.
Nee, wissen wir nicht. Auch die Überschrift vom nächsten Kapitel, keine Ahnung, worauf die sich bezieht.
Weiß ich nicht.
Nee.
Aber da kommen wir ja gleich noch zu. Da kannst du mich ja aufklären, worum es denn da geht. Ja, ist doch gut. Ist doch gut, Stefan. Auf jeden Fall wollte ich auf eine Stelle zurück. Und einer von diesen Todessern sagt hier, boah, hier, der kratzt eh bald ab, so über Dumbledore. Seht ihn euch an, was ist denn los mit ihnen, Dombi? Und ich finde Dumbledore leider einfach witzig. Selbst in so einem Moment. Weil er sagt dann, oh, geschwächte Widerstandskräfte, langsame Reflexe, Amicus. Kurz, das Alter. Eines Tages wird es ihnen vielleicht auch so ergehen, wenn sie Glück haben. Das finde ich richtig lustig. Richtig fertig gemacht. Entschuldigung.
Ja, ist so ein netter Plausch, ne? Ist natürlich nicht so richtig der Situation entsprechend, was natürlich zu so einer Komik führt, ne? Weil man da jetzt überhaupt nicht mit rechnet, dass Dumbledore in so einer Plauschlaune ist, aber hat er natürlich recht, ne? Also wenn man lange leben darf, dann kommt irgendwann die Altersschwäche dazu und das ist irgendwie auch ganz nett in dem Sinne, dass er seinem Feind jetzt hier in dieser Situation auch ein langes Leben wünscht eigentlich. Ist natürlich auch, die kennen sich ja auch alle. Also das ist ja schon auch ein bisschen lächerlich, ne? Dieser Streit hier, oder nicht dieser Streit, dieser Krieg, der ja vor 10 Jahren oder so gewütet hatte da. Also alle kennen sich ja untereinander. Das ist ja wirklich, als ob du in so einem Dorf einfach so zwei Parteien
andere ätzende Clique da wieder triffst.
Ja, oder wenn so zwei Dörfer direkt nebeneinander sind. weißt du? Dann ist ja auch ganz,
sorry,
ganz schnell
diese Streitigkeiten.
Sorry,
aber die anderen fahren auch schlechter. Mhm. Die fahren richtig schlecht Auto.
Das erkennt man schon am Kennzeichen.
Ja.
Und weißt du, so Sachen. Und im Grunde genommen ist dieser Krieg in dieser Zaubererwelt genau das Gleiche. Weil
nur in schlimmer.
Ja, natürlich. Also das hat natürlich jegliche Grenzen überschritten. Aber im Grunde genommen sind es ja wirklich einfach nur so 5000 Leute, die sich so ein bisschen bekriegen.
Ein bisschen stärker, aber ich weiß, was du meinst.
Ja.
Mhm. Ja, so, dann kommt Snape, haben wir ja gerade gesagt. Und offensichtlich haben die anderen irgendwie ein bisschen Respekt oder Schiss, wir wissen es nicht genau. Und dann wird es richtig schlimm. Weil dann sagt, also, es wird ja dann beschrieben, doch noch jemand hatte Snapes Namen ausgesprochen, ganz leise. Severus. So, das ist Dumbledore. Und dann sagt er, Severus, bitte. Und ich meine, genau, es wird ja beschrieben, es war das allererste Mal, dass Dumbledore flehte. Und dann passiert was ganz Schlimmes. Und ich finde es wirklich richtig, richtig schlimm. Und Snape spricht eben den Zauberspruch aus, Avada Kedavra. Und trifft dann Dumbledore.
Die haben natürlich noch mal kurz Augenkontakt und so. Und ich glaube, da werden noch mal ein paar Informationen oder so geflossen sein. Also durch hier Liglimentik und Oklumentik-Gedöns. Ne? Mhm. Also ich glaube, weil, also ich denke, es ist wirklich so, dass jetzt hier Snape auf den Befehl von Dumbledore umbringt. Und dieses Bitte richtet sich eben nicht an bitte verschone mich, sondern an bitte bring es zu Ende. Und auch wenn es dir jetzt irgendwie viel abverlangt oder so. Mhm. Und auch dadurch, dass halt Snape kein einziges Wort mehr zu Dumbledore sagt, würde ich sagen, ist das auch so eine kleine Bestätigung. Weil sonst würde man irgendwie vielleicht noch irgendwie, also wenn es...
Diesen Revenge-Talk meinst du, dass
ja,
es sonst
genau,
geben würde?
Ja, genau. So zumindest
zu
ein Spruch oder so.
Mhm.
Ne? Oder die, ja, genau, allein sowas wie, ich war immer auf Seiten von Voldemort, du bist ein Narr oder so.
Mhm.
Also das, was er bei Harry eigentlich durchgehend macht, dieses, ne, dein Vater ist scheiße und du auch.
Du nervst.
Genau, also das würde er ja eigentlich auch machen, wenn es ihm jetzt nicht so unendlich schwerfallen würde. Und Harry sagt ja auch, dass das Gesicht voller Hass und Wut ist. Und ich glaube, das ist halt eher nicht dieses... Oh, ich kann jetzt endlich irgendwie meinen Gelüsten nachgehen, sondern mehr so, boah, dass du mich jetzt hier dazu bringst, das ist schon richtig beschissen von dir. Das tut mir sehr, sehr weh. Von daher denke ich, dass Snape immer noch auf der guten Seite steht eigentlich und jetzt halt einen sehr, sehr stressigen Arbeitstag als Doppelspion hat.
Oh Gott, okay. Ich habe mir nämlich eigentlich, ich hatte mir nämlich aufgeschrieben, aber dann kannst du die Frage nicht beantworten. Das muss für Dumbledore halt einfach richtig enttäuschend sein. Also zu merken, das steht nicht auf meiner Seite.
Das wäre natürlich sehr enttäuschend jetzt, ne?
Ja.
Wenn das so, ich weiß ja auch nicht, ob jetzt deine oder meine Version richtig ist, aber ich von meinem Gefühl aus her würde ich halt meine sagen, aber wenn du halt recht hast, dann ist es halt wirklich, also
richtig,
das ist
schlimm.
Ja, ein richtiger Dolchstoß in den Rücken, ne? Also ist hier Julius Caesar Brutus-mäßig.
Bitte sag jetzt nicht, dass ich da auch ein Meme draus basteln soll, weil letztes Mal musste ich die Leute enttäuschen, ne? Habe ich nicht hingekriegt. Dieses,
Trichter.
Trichter, genau, Trichtersaufen. Ich hab's, das, es, also es war, ich veröffentliche gerne ja auch schlechte Memes, weil ich es auch irgendwie lustig finde, dass... Also, dass diese, ich nenne es mal Photoshop-Künste ja nicht vorhanden sind. Aber das war sogar für meine Verhältnisse so schlecht, habe ich gedacht, das meine ich. Das, nein. Leider nicht. Ja. Ich finde es schlimm.
Ja, damit du hast natürlich auch so eine Figur, die irgendwie über allem stand und auch über den Ding und den jetzt hier so irgendwie sterben zu sehen, ist natürlich jetzt erstmal ein Schock. Ne?
Mhm.
Und gerade auch, weil er so als ja, Harrys Mentor und alles so gilt,
ja,
und auch einfach so als gute Person.
Ja, und auch ja auf eine Art bringt er ja auch Sicherheit. Also solange Dumbledore lebt, kann ja nichts passieren. Weil er ist ja schon noch besser als Voldemort. So. Und das ist schon dann krass. Und da habe ich als Jugendliche nicht mitgerechnet. Also, nee. Nein. M-m. Und da kannst du davon ausgehen, dass ich da das Buch nicht beiseite gelegt habe nach diesem Kapitel. Weil ich dann gucken wollte, wirklich? Nee, oder? Nee. Da kommt hier gleich noch irgendwie ein Trick um die Ecke.
Ja. Aber war nicht. Oder doch? Nee. Mal gucken.
Ich hab dich
10 Aber Sekunden war nicht.
Gehört. Weiß ich nicht.
Okay. Gut.
Das erfahren wir nächste Woche. Ja, ist aber ein krasses Kapitel insgesamt, weil ja allein schon das Gespräch zwischen Dumbledore und Draco sehr, sehr emotional ist und ja auch sehr aufschlussreich. Und natürlich, ja, auch weil Dracos das endlich,
Charakter, ne? Ja, das ist total. Natürlich das Interessanteste, finde ich.
Mega, ja. Und natürlich ist es ja für dich ja auch so überraschend gewesen, deswegen ganz, ganz
Ach so, tolle ja, Sache klar.
mit dem Verschwindekabinett, deswegen.
Ah, das, ja, auch mit dem Tod von Dumbledore. Sehr überraschend.
Oh, das ist stimmt. überraschend. Oh. Stefan.
Ist ein Schocker. Hast du geweint eigentlich, als du das gelesen hast?
Oh. Nur beim ersten Mal lesen, klar. Nur dann. Das ist Rotz und Wasser.
Ja.
Oh. Aber vertrau mir, ist nicht das letzte Mal. Ja.
Gucken wir mal, ne?
Mhm. Ist auch nicht. Ich sag's jetzt, ist ein Spoiler, aber halt einfach nicht so ganz korrekt. Ist auch nicht die letzte Person.
Die stirbt.
Die vielleicht stirbt.
Ja, also irgendwann muss ja auch noch mal Voldemort dann sterben. Ach so. Ja, Harry stirbt ja auch noch. Dann gucken wir mal, wen es noch so mitnimmt.
Mhm. Okay. Ja. Oh Gott, das. Ach, hier, Fragen und Anmerkungen. Meine Güte, die will ich in letzter Zeit immer vergessen, irgendwie. Und die waren ja schon von letzter Woche, aber ich habe mir zur Vorsicht auch Screenshots gemacht. Aber manchmal verstehe ich das nicht, wie lange Insta das jetzt speichert. Weil eine ganze Woche fand ich schon doll. Gestern konnte ich es noch sehen. Ich glaube, heute wahrscheinlich dann nicht mehr. Oh, ich kann es noch sehen. Nun gut. Marie fragt, kann er den bitte mal wieder ein Referat halten? Ich habe mir noch Themen aufgespart.
Über was?
Über unterschiedliche Figuren.
Okay.
Mhm. Also, und wenn sie bisher nicht vorgekommen sind, dann habe ich ja jetzt auch nicht mehr so viele Möglichkeiten. Da muss es ja im Buch 7 passieren. Also ich denke, da kommt noch ein bisschen was.
Ja, ich denke mal, jetzt für dieses Buch wird es schwierig. Ne? Jetzt kommt viel Auflösung und zu Ende bringen und nochmal irgendwie im Zug fahren. So Sachen.
Mhm. Ja. Sari schreibt, ich habe so geweint, als ich das Kapitel gelesen habe. Es kam für mein 11-jähriges Ich unerwartet. Ja. Ja. Zumindest habe ich nicht alleine geweint. Das ist schon mal wichtig. Rebecca schreibt, ich wüsste gerne, wie Hermine da versuchen würde, Trelawney als Heuchlerin darzustellen. Also, ich glaube, Stefan und ich sind da nicht einer Meinung. Ich glaube, das sind so nette Gimmicks, die ins Buch so eingebaut werden. Haha, sie hat mal das gesagt und dann ist das und das umgesetzt worden und das ist passiert. Aber ich glaube, das ist einfach wie, ich weiß nicht, Leute, die Farbe grün tragen, werden in dieser Woche besonders viel Glück haben. Und dann hast du halt mal grün getragen und dann findest du einen Euro auf dem Gehweg. Ich glaube, so ist das.
Ja, ich würde dem ein bisschen widersprechen. Also zum einen würde ich sagen, dass wenn man mehr Zeit mit Trelawney verbringen würde, würden vielleicht auch mehr richtige Prophezeiungen, die dann auch im Raum der Prophezeiung irgendwie auftauchen, entstehen oder bemerkt werden, weil sie ist ja auch immer sehr für sich und dadurch kriegt man vielleicht gar nicht so viel mit, weil sie selbst kann sich ja auch nicht daran erinnern. Und dann habe ich ja jetzt auch im in der Winterpause nochmal die Bücher durchgehört und habe dann ein bisschen mehr auf Trelawney geachtet. Und die Prophezeiungen könnten schon eigentlich immer zutreffend sein. Also eher auf so lange Sicht, aber es würde schon, also die ergeben schon Sinn, soweit ich die irgendwie bisher so nachvollziehen konnte. Also alle natürlich auch nicht, aber es ist ja noch ein Buch offen. Mhm. Also vielleicht stirbt, also da sagt sie ja auch die ganze Zeit zum Beispiel, dass Harry stirbt, ne? Oder dass Harry nicht so lang leben wird, weil er zum Beispiel eine sehr geringe Lebenslinie hat in seiner Hand oder so. Und da gucken wir einfach mal, wie das so weitergeht. Ich bin ja immer noch auch der Meinung, dass Harry auch sterben wird und vielleicht dann auch wieder auferstehen wird. Aber jetzt für den Moment würde ich sagen, Trelawney hat eigentlich einen ganz guten Riecher. Die ist natürlich als Person so weird dann auch teilweise und so, aber trotzdem von sich überzeugt, dass es natürlich sehr schwer einem fällt, ihr da alles zu glauben. Und vielleicht ist auch alles nicht so akut, wie sie es darstellt. Aber bisher habe ich jetzt eigentlich wenig Annahme dafür, dass ihre ganzen Vorhersagungen totaler Humbug sind.
So viel kann ich halt sagen, das wird halt nicht irgendwie richtig aufgeklärt oder so. Ne? Mhm. Also das ist einfach, glaube ich, Interpretationssache.
Ja, aber zum Beispiel auch der Grimm, ne, das hat natürlich jetzt ein Buch länger oder zwei Bücher gedauert, aber auch der war ja ein Todesomen vielleicht. Und wenn Harry noch sterben sollte, ist das ja auch vielleicht ein Todesomen für ihn. Also es muss ja jetzt nicht immer alles so, okay, in den nächsten zwei Monaten passiert das auf jeden Fall, sondern man muss ja ein bisschen vorausschauend, ne, vielleicht ist die zu gut. Vielleicht kann die so gut in die Zukunft gucken, dass man die ganze Zeit denkt, ja, wann passiert's denn? Mhm. Es kann natürlich aber auch sein, so wie du gesagt hast, naja, wenn man quasi ja drauf gestoßen wird, dass man dann immer und an jeder Stelle dann irgendwie so das für sich interpretiert und herausfindet.
Ja. Dann so selbsterfüllende Prophezeiung.
Weißt ja.
Du? Neville, hier, pass mal auf mit dem Geschirr, nimm mal das andere. Weil wenn du das kaputt machst, ist das nicht so schlimm und er macht es halt kaputt, weil er nervös ist.
Ja, aber dann hat, also dann kann sie zumindest schon mal gut Menschen lesen, ne? Also
ja, das ist ja, glaube ich.
Aber ja, ich weiß es nicht.
Nein, und das wird ja, also wir werden es auch nie wirklich wissen, weil es halt nicht aufgeklärt wird, ne? Was ja eigentlich vielleicht auch ganz cool ist. Bella findet Greyback übrigens auch richtig zum Gruseln. Und sie schreibt, hätte Dumbledore überlebt, wenn er Harry nicht geschützt hätte und damit Sekunden verloren hat?
Nee. Also Dumbledore war ja eh dem Tode geweiht, glaube ich, durch den Ring. Ich glaube, es war wichtig, dass er Harry eben schockt oder, weiß ich nicht, halt bewegungsunfähig macht, weil Harry, glaube ich, sonst alles kaputt gemacht hätte und sich selbst vor allem auch in Gefahr gebracht hätte. Von daher, ja, ich glaube, das schon, das sollte so sein.
Das gibt es nicht. JCS. Das kann nicht sein, seit Jahren müsste ich jedes Mal nachschauen, wie du heißt. Gibt es nicht. Das geht jetzt so schnell. Ich freue mich aber auf die Folge und bin mir sicher, dass Stefan nicht schockiert sein wird. Ja.
Da war ich auch nicht.
Sophie möchte wissen, was denkt ihr, hätte Draco Dumbledore getötet, wenn Snape nicht gekommen wäre? Nee.
Nee, ne? Also hatte ja schon so den Eindruck, als ob Dumbledore ihn jetzt überzeugt hätte. Mhm. Ich fand auch ganz interessant, also auch in dem Gespräch zwischen Dumbledore und Draco hatte ich das Gefühl, dass Dumbledore die Glimmentik angewandt hat. Und um Weihnachten herum hat ja Snape das auch bei Draco versucht. Aber da hat er es ja geschafft, mit Occlumentic quasi Snape aus seinem Gehirn rauszuhalten. Und ich glaube, in dieser Situation hat er es nicht geschafft. Also vielleicht ist Dumbledore fähiger in Legilimentik als Snape. Mhm. Oder vielleicht ist das natürlich auch einfach hier eine ganz andere Situation. Ne? Also Draco hat viel mehr Stress und jetzt vielleicht nicht den Geist komplett leer in so einer Situation, dass er sich darauf einstellen könnte.
Topolina möchte wissen, was sind Dracos Eindrücke, was geht in seinem Kopf vor? Ey, ehrlich, ich glaube einfach Angst.
Ja, Angst, Verzweiflung, Erleichterung auch, dass er es jetzt geschafft hat.
Ja.
Alles.
Ja. Und manchmal hat man das ja in so Stresssituationen, dass dann die Gedanken einfach nur hin und her rennen. Und ich glaube, er denkt gerade an 5 Sachen irgendwie zeitgleich, kriegt keine Gedanken richtig abgeschlossen. Das ist einfach furchtbar verängstigt. Stelle ich mir auch jetzt nicht so schön vor. So, jetzt muss ich noch einmal in unsere Nachrichten. Oh. Na, finde ich jetzt leider. War nämlich nicht. Dann gehe ich mal in unseren Discord. 27 ist das, ne?
Ja.
Ja. Da haben wir nichts. Ja. Top und Flop.
Top und Flop. Erzähl doch mal, wer ist dein Top und warum Dumbledore. Ist es Dumbledore?
Ja. Dumbledore. Weil er ein krasser Typ ist, weil er Draco die Hand gereicht hat und ihm einen Ausweg bieten wollte, weil er sofort los ist, als er gesehen hat, dass irgendwas ist. Weil er, der ist einfach ein guter. Außerdem fand ich ihn lustig. Es gibt 2, 3 Stellen in dem Kapitel, da ist er einfach nochmal wieder ultra lustig. So dieses, ja, ach ne, ich freue mich jetzt auch nicht, euch zu sehen. Ne? Der ist einfach, der hat Stil. Dumbledore hat Stil. Bei dir ist es vielleicht sogar Draco? Weil der einfach krass gut geschrieben ist in dem
Kapitel? Nee, also ich mag das ja nicht so gerne mit dem Mitleid. Dass man so Mitleidstop oder so nimmt.
Ja, um Mitleid ging es mir nicht, sondern dass er so gut, also dass diese Figur so gut geschrieben ist. Weißt du, dass es da um die Figur geht und nicht um die.
Ich glaube, die Richtung ist schon mal richtig. Ist leider daneben. Ich habe als Top für dieses Kapitel Snape genommen, weil ich glaube, dass es natürlich jetzt hier eigentlich etwas oder dass er etwas macht, was er eigentlich nicht machen möchte. Aber weil das eben zum Plan von Dumbledore gehören könnte, das natürlich jetzt hier viel hätte, könnte, ne, alles.
Ja, trotzdem,
aber, ja. Aber, ich glaube, dass er da quasi gegen seinen eigenen Willen handelt, weil er weiß, dass es eigentlich jetzt hier von ihm verlangt wird. Und, ja, ich glaube, das ist ein großes Opfer, was er hier bringt. Und dafür ist er mein Top.
Mhm. Ja, das ist erstmal ein Flop, weil er Dumbledore umgebracht hat.
Fairer Punkt. Ich habe als Flop Greyback.
Greyback.
Ja.
Habe ich mir schon gedacht, ja. Nächste Woche geht es weiter mit einem Kapitel, das heißt Die Flucht des Prinzen.
Ja, also großer Plot-Twist. Drake Malfoy ist der Halbblutprinz. Wusste man nicht.
Ja, auch der flieht jetzt, weil er hier Scheiße gebaut hat.
Genau, ja, und deswegen rennt er jetzt weg und dann irgendwann, also Harry verfolgt ihn natürlich und dann dreht sich Draco irgendwann um und sagt, nur weil du mein Buch hast, konntest du mich im Zaubertränke irgendwie besiegen. Und da wird dann eben offenbart, dass Draco Malfoy der Halbblutprinz war.
Crazy.
Ja.
Mit der Wendung hätte ich nicht gerechnet.
Ich auch nicht.
Nee. Du hast ja die ganze Zeit gesagt, ist Snape. Und jetzt sagst du plötzlich, nee, sorry, war völlig falsch, ist Draco.
Draco, der war eben schon vor 50 Jahren an der Schule und hat da dann schon mal so ein paar Kurse belegt. Deswegen war der auch so gut jetzt hier mit dem Verschwindekabinett, genau.
Ja,
da hat er das Buch geschrieben. Naja.
Und wenn du jetzt völlig ironisch dir überlegen müsstest, jetzt im Vergleich zu vorher, was vielleicht passieren könnte im nächsten Kapitel?
Pff, da bin ich ein bisschen überfragt. Also Ironie liegt mir ja nicht so. Deswegen, boah, da müsste ich mich mehr drauf vorbereiten, glaube ich.
Okay. Ja. Ja. Sind es noch 2 oder 3 Kapitel bis 3. Noch 3 Kapitel, dann ist das Buch durch. Die Kapitel sind krass, die jetzt kommen.
Ja. Bin ich gespannt.
Ja, vielleicht muss ich weinen in der nächsten Folge. Wissen wir nicht genau. Bis dahin könnt ihr uns ja immer überall schreiben, überall folgen. Ihr könnt uns unterstützen, wenn ihr wollt. Ihr könnt alte Folgen hören. Ihr könnt uns auf Instagram schreiben. Und natürlich das Wichtigste ist, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet. Weil dann erfahren wir, wer der Prinz ist, der flieht. So,
so sieht's also aus.
Bis nächste Woche.
Bleibt Patrick.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever Googled your own name? Prepare for a shock because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.